wilde Geschichten.
Der True Dating Podcast mit Markus Barth
und Nina Goldberg. Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Geschichten, eurem True Dating Podcast mit euren wilden und wahren Geschichten vom Verlieben, vom Kennenlernen, vom Entlieben und allem, was dazwischen und danach so passieren kann. Wir sind wieder hier und wir, das bin zur einen Hälfte ich, Markus Barth, und zur natürlich viel besseren Hälfte, die Frau mir gegenüber, Nina Goldberg. Hallo, wie schön, dass du auch wieder da bist.
Viel bessere Hälfte passt mir gar nicht. Das ist ein ganz gleichwürdiges Format.
Meinst du? Hm? Okay, gut. Da hat wohl jeder so seine eigene Meinung. Nein, ich freue mich vor allem, dass wir wieder zusammensitzen, ja. Weil das letzte Mal diese Telefoniererei, das ist doch komisch, oder?
Es wird ja auch komischer, je besser wir uns kennen, ne?
Ja, finde das stimmt, ich. Weil man fühlt sich ja noch mehr getrennt.
Noch fremder.
Ja, genau. Ja. Nein, aber jetzt sind wir ja wieder hier, es ist wieder alles gut und wir haben wieder, würde ich jetzt einfach mal sagen, sehr geiles Zeug im Gepäck.
Päckle geschnürt.
Wirklich ein fröhlich verschnürtes Picknick-Paket für euch zusammengebunden. Wir müssen aber vorher noch ein paar Announcements announcen, denn, also das Wichtigste natürlich vorneweg, unsere Live-Show ist ausverkauft.
Innerhalb an einem Tag, ne?
Unfassbar.
Ja. Innerhalb an einem Tag war kein Satz.
Also ich glaube, es waren irgendwie 40 Stunden oder so. Wollen wir mal ehrlich bleiben. Ja. Aber trotzdem, es ist natürlich absolut spektakulär. Ganz herzlichen Dank für alle, also für eure Ticketkäufe, für euren unfassbaren Support. Mhm. Ich weiß, dass Menschen kommen, die weiter als 500 Kilometer fahren.
Junge, zu dieser Show. Jetzt habe ich Druck, Markus.
Die schon nach Hotels gefragt haben. Ich habe mich bemüht, das auch bei Insta zu beantworten. Ich hoffe, das war zu eurer Zufriedenheit. Wir sind geplättet und freuen uns jetzt natürlich noch mehr auf diesen Abend. Und ja, ich habe es ja gesagt, ich habe ja keinen Zweifel, dass das geil wird. Also nicht eine Sekunde habe ich da einen Zweifel dran. Und ich glaube, wahrscheinlich sagen wir auch nicht zu viel, wenn wir schon mal in Aussicht stellen, dass das nicht die letzte Show bleiben wird.
Ja, danach sieht es nicht aus, ne?
Nee, es sieht nicht danach aus. Nachdem das jetzt so schnell ging und ihr einfach so geil drauf seid und uns da, also wirklich, ich glaube, auch im Ateliertheater war man ein bisschen erstaunt.
Ah ja? Hat man das da auch nicht alle Tage?
Was denn da bitte so passiert ist? Und es ist auch, wir haben ja gesagt, ich meine, es sind 80 Tickets, aber 80 Tickets sind 80 Tickets. Ja. Und die erstmal wegzukriegen, war einfach geil. Hat sich richtig gut angefühlt. Mein Agent hat mich auf dem Weg in den Urlaub angerufen und gesagt, ich weiß, du hast gerade alles im Kopf, aber das muss ich jetzt noch loswerden.
Und dann hast du aus dem Auto bei mir angerufen.
So schaut's aus.
Ja,
so
das
schaut's
war eine, aus. Eine schöne Telefonkette.
Also ganz herzlichen Dank dafür und wir freuen uns jetzt alle auf den 9.12. und gucken dann mal, was da sonst noch so kommt.
So ist es.
Und apropos sonst noch so kommt.
Ich wollte gerade sagen, Announcement Nummer 2, kannst du ja direkt hinterher schießen.
Ja, sehr gerne, weil ihr seid ja große Fans von unseren T-Shirts offensichtlich. Das Niveau ist barrierefrei, T-Shirts. Gehen ja auch weg wie warmes Semmeln. Ganz herzlichen Dank auch dafür, dass ihr die so zahlreich kauft. Es hat uns aber nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen geschrieben. Ja, das ist ja natürlich ein geiler Spruch und alles super, aber mit euch verbinde ich natürlich einen anderen Spruch, nämlich whatever floats your boat.
Ja.
Ne? Und da konnten wir nicht widersprechen, muss ich sagen. Und deswegen haben wir uns gedacht,
komm, die machen wir auch noch.
Die machen wir auch noch. Also natürlich nicht wir, sondern der liebe Medienvogel Mike.
Man darf einfach sagen, der liebe Medienvogel, ne?
Liebe,
weil
Medienvogel.
Er hat sich ja selber so genannt.
Das ist seine Seite,
ja.
medienvogel.de.
Ja.
Und unter medienvogel.de/wildegeschichten findet ihr jetzt also auch noch T-Shirts und
Beutel?
Natürlich.
YouTube-Beutel
mit dem Aufdruck whatever floats your boat. Und ich hatte noch ein bisschen gezögert, ob wir das jetzt schon machen, aber gestern, also gut, wir zeigen ja vorauf, aber jetzt ging ja der Pride Month los, also der Juni, wo die ganzen CSDs stattfinden. Und ganz ehrlich, ich könnte mir ja kaum ein besseres T-Shirt für ein CSD vorstellen.
Als whatever floats your boat.
Ja, ja. Ich finde das fast alles zusammen.
Fast alles zusammen,
worum es auch beim CSD geht. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann machen wir die jetzt noch. Und ab jetzt gibt es sie. Und wenn ihr also wollt, medienvogel.de/wildegeschichten. Könnt ihr die kaufen.
Jetzt überlege ich, ob ich einen kleinen Stand mache am CSD.
Ich habe echt schon gedacht, ich bin ja kurz davor, eine Fußgruppe zu machen. Weißt du, was ich so lustig fände? Ich fände es so lustig, die kleinste Fußgruppe der Welt, wir zwei, mit so einem Umhängekamu.
Wann ist denn Kölner CSD?
Kölner CSD ist am 1. Juli-Wochenende. Mit so einem Umhängekanu und Paddel in der Hand. Und diesem T-Shirt an und dann verteilen wir noch Flyer von unserem Podcast.
Markus, ich glaube, du meinst das nur als Witz, aber ich finde, wir können da mal ernstlich drüber nachdenken.
Ich glaube, diese Fußgruppen muss man ungefähr 3 Jahre vorher anmelden. Ach so. Aber wir gucken einfach mal. Ich meine, dadurch, dass ja jetzt alle scheiß Ami-Konzerne sich rausschmuggeln aus dem CSD. Die Shame kleinen, on you. Ja, echt, Shame on you, ihr rückgratlosen Arschgeigen, wenn ich das einmal kurz so deutlich sagen darf.
Das sollst du sogar so deutlich
Vielleicht
sagen.
Vielleicht ist ja jetzt wieder Platz auf dem CSD. Müssten ich würde eine Fußgruppe mit dir machen.
Müssten ein paar Plätzchen frei geworden sein wegen all der.
Gut, das Läppchen. Haben wir hiermit announced und freuen uns natürlich, wenn ihr da zahlreich draufklickt und bestellt und uns dann auch wieder schöne Fotos schickt. Wir haben so schöne Fotos von euch in den T-Shirts bekommen. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Das ist total schön. Und dann warst du ja auch noch im Urlaub gewesen, ach, ne, du kleiner, feiner Bart.
Urlaub. Es war so toll. Ich war eine Woche in der Normandie in Frankreich. Ich gebe zu, es war nicht meine Idee, weil ich habe Normandie, ich war da vor 30 Jahren schon mal und habe halt immer in Erinnerung, da regnet es den ganzen Tag. Aber dann fiel mir ein, wir haben ja ein Wohnmobil und wenn es irgendwo regnet, fährt man einfach weiter. Und genau das haben wir gemacht. Und ich muss es einfach mal sagen, es gab einfach wieder einen Punkt. Es gibt ja so Dinge, wenn man in einer Partnerschaft ist, wo man immer wieder weiß, Gott, sind wir da auf derselben Seite. Also Gott sind wir uns da ähnlich. Und bei mir war es jetzt der Punkt, mein Mann wollte gerne den Mont Saint-Michel sehen.
Ja, Mont Saint-Michel.
Warst du schon mal?
Ich glaube ja.
Naja, also es ist ja,
ich bin ja mit meiner Familie auch viel in Frankreich gewesen als Kind, aber ich habe auch nicht so gut aufgepasst. Meistens hatte ich einen Discman dabei und habe mich in eine ferne Zukunft geträumt.
Ja. Aber es ist ja, das ist ja ein Bauwerk, das man irgendwie so vor Augen hat.
Ja, das kennt
ist
diese, man ja auch.
Diese Abtei oder was auch immer das ist, auf einem Berg, im Meer, im Wattenmeer quasi, umspült von Wasser oder auch nicht, je nachdem, wann man da ist. Und ich glaube, Game of Thrones hat sich auch sehr dran orientiert. Mhm. Also die haben das auch teilweise sogar so richtig nachgebaut. Und das wollte er halt gern mal sehen. Ich war schon mal da und ich hatte halt in Erinnerung, dass es die schlimmste Touristenschieberei ist, die ich jemals erlebt habe.
Echt?
So, ja. Okay. Also man geht da, ne, man parkt da irgendwie weit vorher auf einem unfassbar riesigen, hässlichen Parkplatz und dann gibt es da Shuttlebusse oder man kann zu Fuß hinlaufen. Und wenn
Parkplatz
man dann,
kostet 15 Euro wahrscheinlich.
So ungefähr, oder? Ja. Das wäre noch schmal gerechnet, glaube ich. Und dann kommt man da über eine Brücke jetzt mittlerweile hin und dann geht man durch dieses erste Tor und ab dann kriegt man einfach nur noch Souvenirs links und rechts um die Ohren geworfen und schiebt sich so nach oben bis zu dieser Abtei. So. Mhm. Aber ich dachte mir halt, er hat es noch nicht gesehen und es ist ein gutes Recht, wir fahren da mal hin. Wir sind dann da hingefahren und wir laufen dann zu dieser Abtei und wir hatten wirklich einen super schönen Tag erwischt und sehen das dann alles und mein Mann hat auch schon ein paar Bilder gemacht irgendwie und plötzlich bleibt er stehen und sagt mir so zu mir, achso, ich muss ja jetzt übrigens nicht hoch, ne? Und ich habe mir so, yes, yes, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Und ich mir wirklich dachte, da hätte ich wirklich so maximal keinen Bock drauf gehabt. Und er hat einfach gesagt, nee, das sind bestimmt nur Touristen und es ist wahnsinnig eng. Ist doch schön hier.
Ich habe das ja jetzt gesehen.
Wir sitzen uns ja jetzt auf die Wiese, gucken noch ein bisschen auf diesen Berg, genießen das schöne Wetter und dann fahren wir wieder weiter. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich bin so verliebt.
Ich bin frisch verliebt.
Ich bin so verliebt in dich. Es war wirklich, es war wunderschön.
Hammer, das freut mich sehr. Aber Instagram hat mir verraten, du hast schon wieder, also du hast keine Auster gegessen. Oh. Du wolltest gerne, und das flankiert ja eins unserer letzten Themen, nämlich, was darf der Partner, die Partnerin in einer Beziehung verbieten?
Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Ja. Wir haben da ja mal eine Kachel draus gemacht. Darf man seinem Partner ein Hobby verbieten, weil man sich Sorgen macht?
Ja, vor 3 Wochen durch.
Mhm. Und ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm. Aber natürlich, es stimmt tatsächlich, ich musste meinem Mann mal versprechen, keine Auster mehr zu essen, weil es mich ja 2017 komplett zerlegt hat. Wer es noch nicht kennt, die Geschichte Die Rache der Auster aus meinem Buch 20.000 Reiseleiter. Immer noch nachlesens- und nachhörenswert. Und jetzt war es halt echt in der Normandie und in der Bretagne, einfach an jeder fucking Straßenecke gibt's da Austern. Und alle schlürfen und sabbeln. Und
ich stelle mir das so vor, dass du immer mit dem besten Hundeblick, den du aufsetzt, du kannst einfach kurz zu deinem Mann schaust und da gibt's einfach immer so ein kleines Verneinnicken.
Also sagen wir es mal, wie es ist.
Es
ist ja das unnötigste Lebensmittel der Welt. Kein Mensch muss Austern
essen. Niemand braucht Austern.
Niemand braucht Austern. Aber wenn man halt wirklich, also es war ja wie ein Comic irgendwie, wo man echt denkt, okay, ihr wollt es mir gerade wirklich massiv unter die Nase reiben. So, egal wohin ich geguckt habe, es gab einfach überall Austern. Aber ich bin standhaft geblieben und ich habe keine gegessen. Und es war auch besser so.
Gut.
Wahrscheinlich.
Sehr gut.
Aber dieses Thema, was darf man seinem Partner verbieten und darf man seinem Partner überhaupt was verbieten, hat euch ja sehr beschäftigt auf unseren Social-Media-Kanälen. Und Nina, du zückst schon den Zettel.
Ich zücke den Zettel.
Du hast ein paar Sachen ausgedruckt, glaube ich, zu dem Thema.
Eine Sonja hat uns zum Beispiel geschrieben, ist eine Sonja, klingt das despektierlich? Die Sonja?
Ich finde nicht.
Okay. Eine liebe Sonja.
Eine liebe Sonja.
Hat geschrieben, ich denke, da würde ich stark unterscheiden. Wenn das Hobby schon vor mir da war, muss ich entweder damit leben oder mir jemanden anderes suchen. Und dann wäre für mich auch entscheidend, was hinter einem gefährlichen Hobby steckt. Mein Ex war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist super gefährlich, aber auch super sinnvoll. Da durfte er natürlich weitermachen. Aber sowas wie Klettern oder Motorradfahren ist in meinen Augen mäßig sinnvoll und sollte mindestens besprochen werden. Ich habe mich unter anderem in einer Kennenlernphase wieder von jemandem gelöst, der gefährliche Stunts auf dem Motorrad total super fand, weil mir das zu suspekt war.
Ja, krass.
Kann ich auch verstehen.
Ist viel drin.
Kannst du es auch verstehen?
Viel drin, viel dran. Also ich meine, vor allem clever finde ich den Ansatz mit, erstmal war das schon vorher da oder nicht, also wusste ich das oder nicht. Ist schon sinnvoll, meiner Ansicht nach.
Ja.
Freiwillige Feuerwehr ist natürlich, wäre ich ja noch nicht mal auf die Idee gekommen, das als Hobby zu bezeichnen, aber klar, es ja, ist klar, irgendwie Freizeitbeschäftigung. Aber Gott sei Dank macht das jemand, muss man sagen. Ne?
Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Hobby und Ehrenamt. Also weil es ist ja ein Ehrenamt. Ist
ein Ehrenamt, ja.
Ja.
Hobby ist ein komisches Wort dafür, finde ich.
Stimmt, ja.
Aber,
obwohl, doch, die machen doch auch so viel dann zusammen und machen das ja auch gerne.
Ja, ja, aber ja, wie gesagt, Gott sei Dank macht es einer, ne?
Ja, das
stimmt.
Nicht
nur einer.
Nicht nur einer. So, dann hat uns noch eine Dame geschrieben, mein Mann hat nach vielen Jahren Beziehung das Motocross-Fahren für sich entdeckt und das war tatsächlich immer okay für mich. Ausreichende Schutzausrüstung und wenn man fällt, dann fällt man meistens weich. So viel kann da nicht passieren. Ich habe ihn nur tatsächlich inständig darum gebeten, nicht auch noch Straßenmotorrad zu fahren und das, obwohl wir beide den Motorradführerschein haben und ich früher auch selber viel gefahren bin. Aber wir haben eine schwerbehinderte Tochter und mein zugegeben nicht ganz fairer Gedanke war, ich kann nicht noch einen Pflegefall zu Hause haben. Hat er zum Glück ganz ähnlich gesehen, mittlerweile sind wir trotzdem getrennt. Da möchte ich sagen, die Dame schreibt ja zugegeben nicht ganz fair und da möchte ich widersprechen. Ich finde das fair. Ich finde das einen total nachvollziehbaren und sehr realitätsnahen Gedanken.
Ja. Es ist ein krasser Gedanke, weil natürlich möchte man auch ein schwerbehindertes Kind nicht erstmal als Pflegefall sehen. So. Aber, aber es ist natürlich wahr. Ich meine, die hat einen ganz anderen Aufwand,
genau.
Betreuungsaufwand als Eltern von gesunden Kindern.
Ja.
Das ist einfach, also alles andere wäre sich in die eigene Tasche gelogen.
Und da zu sagen, das so wie es jetzt ist, schaffe ich.
Schaffe ich und ist okay.
Genau.
Also ich nehme an, dass sie ihr Kind liebt und dass sie das gerne macht. Aber zu sagen, wenn jetzt noch was schief geht und vielleicht eine ausfällt, oder ich mich noch
und
besser
und das auch noch quasi passiert, weil jemand ein Hobby hat.
Ja.
Ich fand das nicht unfair.
Ja.
Möchte ich nochmal sagen. Ich finde das total nachvollziehbar und ja, wie ich schon sagte,
ich bin gewissensmäßig hin und her gebeutelt, aber ich kann es echt auch nachvollziehen.
Voll.
Ja, weil ich glaube, du brauchst einfach beide.
Ja, und ich finde, es zeigt auch irgendwie, dass man über die eigene Leistungsgrenze irgendwie Bescheid weiß.
Ja.
Das, zu sagen, okay, so wie es jetzt ist, kann ich das schaffen, mit den und den Bedingungen. Wenn ich mir aber diese Variable da noch reinschiebe und denke, dann muss ich da auch noch mehr machen, merke ich jetzt schon, könnte ich nicht.
Ja.
Also ich finde, das einfach gut kommunizierte Grenzen.
Gut.
Und deshalb möchte ich dir nochmal sagen, man darf so denken.
Man darf so denken.
Ist irgendwie süß, dass du nicht ganz fair da reingeschrieben hast, aber auch meiner Meinung nach ein bisschen unnötig, liebe Einsenderin. Ja, ich würde sagen, dass, hier schreibt noch jemand, wenn das Hobby Koks ist, dann ja. Gut, habe ich mir auch.
Schön, dass du dir jetzt gerade die Nase wischst.
Peinlich.
Finde ich so ein bisschen wie mit der Freiwilligen Feuerwehr. Würde ich auch nicht als erstes als Hobby bezeichnen. Mein Hobby ist Koks, aber könnte ich auch nachvollziehen.
Ja, es ist schon auch ein Zeitvertreib, ne?
Der eine Kokser ist und der andere nicht, dann vielleicht mal zu sagen, ich finde es übrigens nicht so geil. Finde ich schon. Kann man machen.
Das kann man machen.
Weil das ist schon auch dann, glaube ich, ein anderer Wesenszustand, den man da erlebt. Und den muss man nicht zwingend geil finden.
Ja, ich habe es mir gerade das Wort vorgestellt, wie es in so einem Poesiealbum steht. Weißt du, so einem Freundebuch von Kindern in so. Da steht dann
Fußball,
immer
Lesen, und
Malen, genau. Und immer in diesen Schnörkel. Ich lerne gerade Schreibschrift, Buchstaben. Lesen, Malen, Reiten, Koksen.
Sehr schön.
So viel zur Feedback.
Ganz herzlichen Dank.
Ich kann kein Deutsch heute. So viel zur Feedback.
Zur Feedback-Schleife, wolltest du sagen. Die haben wir hiermit abgeschleift.
Abgearbeitet.
Schliffen. die Schleife. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr wisst, ihr könnt uns immer folgen auf unserem Instagram-Kanal. Ihr könnt uns auch bei Spotify jetzt Kommentare schreiben. Vergesst auch die Umfragen nicht. Auch da finden immer lustige Ergebnisse, kommen da zusammen, finde ich. Und alles andere könnt ihr uns natürlich schicken an mail@wildegeschichten.de. Selbstverständlich vor allem, und auch das möchte ich hiermit nochmal hervorheben, eure wilden Dating-Geschichten, die wir zwingend brauchen, um diesen Podcast zu machen. Und deswegen bin ich so besonders dankbar dafür, dass uns die Christina eine Mail geschickt hat, die ich euch gerne jetzt vorlesen möchte und dir natürlich auch, Nina. Eigentlich ist es so ein bisschen die Steigerung von einer unserer allerersten Geschichten. Wir erinnern uns an die Folge Date mit Mutti. Wenn du glaubst, das wäre alles gewesen, was passieren kann, dann hast du dich geirrt, liebe Nina. Folgendermaßen geht die Geschichte. Hallo Nina, hallo Markus. Ich habe auch eine Geschichte für euch. Das Ganze geschah vor circa 13 Jahren. Ich war gerade 18, machte Abitur und hatte eine fiese Trennung hinter mir. Ich war aber bereit, mich ins Datingleben zu stürzen. Damals, also vor Tinder und Co., noch üblich, lernte ich jemanden im Club kennen. Wir knutschten im Laufe des Abends. Was war denn das für ein lustiger Kick? Ja. Wir knutschten im Laufe des Abends und verabredeten uns später zu einem Date.
Sorry, ich muss das kurz war voll
noch ein bisschen nachlachen. Dies lief aber doch etwas überraschend ab. Wir trafen uns zunächst in einem Café und als es später wurde, fragte er mich, ob ich mit ihm essen gehen möchte. Einziger Haken, es sei Familie dabei. Ich wollte schon gerne Zeit mit ihm verbringen, also willigte ich ein. Blöde Idee, aber das wurde mir erst im Nachgang klar. Ich dachte mir, okay, seine Eltern und sein Bruder, das wird schon gehen. Im Restaurant angekommen, sah ich mich jedoch plötzlich circa 15 Verwandten gegenüber, die mich alle neugierig beäugten. Ich wünschte mir, der Boden würde sich auftun, was er natürlich nicht tat. Ich brachte das Ganze irgendwie hinter mich und traf den Typen danach zwar noch einmal, doch es passte nicht. Die Geschichte wurde aber wohl nicht vergessen. Kurz danach lernte ich meinen heutigen Mann kennen, mit dem ich inzwischen seit 13 Jahren zusammen und davon fast 4 verheiratet bin. Liebe Grüße, Christina. 15 Leute
hocken da
und fragen dich einfach 15 Mal, wer bist du? Wo kennt ihr euch? Ja, wir haben im Club geknutscht.
Ah ja. Geknutscht. Ja, unangenehm einfach, ne?
Ich glaube, ich wäre umgedreht. Ohne Witz.
Echt? Nee, das hätte ich auch nicht gebraucht.
Also ich meine, naja, also wir kennen uns ja auch so ein bisschen. Und also du weißt ja, soziale Begebenheiten sind nicht meine größte Stärke. Also wirklich so mich in fremde Menschenmassen reinzuwerfen, wo ich nicht auf einer Bühne stehe, ist für mich nicht so einfach, sage ich ganz ehrlich.
Ist das für dich richtig harte Arbeit?
Das ist richtig harte Arbeit. Da muss ich mich wirklich überreden. Mhm. Und selbst dann stehe ich gerne immer noch in der Ecke und gucke einfach nur in die Landschaft. Früher war ich berühmt dafür, ich war der große Kerzenknibbler bei uns, weil ich wirklich immer am Tisch saß und an Kerzen rumgeknibbelt habe und irgendwie Wachs da abgezupft und wieder hab schmelzen lassen.
Aber bist du auch
lassen.
So jemand, der dann so die Labels von den Etiketten abpittelt von Bierflaschen? Der Kellnerinnen-Schreck bist du.
Genau, der Kellnerinnen-Schreck bin ich. Weil ich das wirklich, wirklich anstrengend finde. Und wenn ich jemanden eh noch nicht so gut kenne.
Und dann stehen da 15 bucklige Verwandte von dieser Person. Nee. Sagst du, auf Wiederschauen. Ja. Meld dich, wenn du knutschen willst. Schön, aber jetzt bin ich weg.
Chill mit Ö, ich bin dann irgendwo ganz anders.
Ich glaube, ich hätte durchgezogen, weil ich hätte in dem Moment gar nicht so klar denken können, dass jetzt wieder gehen eine Option ist.
Ja.
Aber ich habe das auch nicht.
Du bist ja auch anders.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, du tust dir damit weniger schwer.
Irgendwie. Ich tue mich damit weniger schwer.
Wirklich schwer. Ja. Und für mich wäre das nichts gewesen. Ich wäre sofort gegangen.
Ja.
Ich wäre aber, glaube ich, schon gegangen, als es hieß, meine Familie ist mit dabei. Also auch wenn es nur ein buckliger Bruder gewesen wäre, wäre ich trotzdem schon nicht mitgegangen. Weil, nee.
Und das geht dann aber irgendwann weg. Sagen wir mal, hier wäre jetzt im Spiel eine Gruppe von 20 Leuten, die du alle gut kennst. Fällst du dann immer noch schnell in so Knibbellöcher oder geht's dann,
wenn ich die
dann,
gut kenne, ist
das
alles cool. Okay. Also wenn ich die gut kenne, ist das alles cool. Es ist, für mich ist immer schwierig, in so Situationen, wo ich keinen kenne, reinzukommen. Also zum Beispiel Fernsehproduktionen, wo ich keinen kenne. Das ist für mich echt Arbeit. So Fernsehproduktionen, wo ich die Leute kenne, love it.
Spaziergang.
Wirklich, liebe ich, absolut. Shows, wo ich zumindest den Moderator kenne, alles cool. Shows, wo ich niemanden kenne, inklusive den Veranstaltern, Arbeit.
Harte Arbeit.
Wirklich okay. Arbeit. Sobald ich dann irgendwie dann einmal da war in der Location irgendwie und ich kenne den Techniker und ich kenne den Veranstalter und so, fühle ich mich super wohl und freue mich. Und es gibt wirklich so viele Theater in Deutschland, wo ich mich ultra drauf freue, da hinzugehen. Aber ein neues Theater, wo ich niemanden kenne, nicht weiß, wie viele Leute kommen, den Veranstalter nicht kennen, den Techniker nicht kennen, richtig Arbeit für mich.
Verstehe, okay. Ja. Habe ich verstanden.
Gut.
Ja. Wir lernen uns ja hier immer weiter kennen.
Wir lernen uns hier auch noch ein bisschen kennen. So, aber du hast auch noch eine Geschichte bekommen.
Ja, habe ich, genau.
Und die kam auch an unsere Mailadresse, glaube ich, oder?
Die kam auch an unsere Mailadresse. Möchtest du die nochmal
sagen?
Unbedingt.
Vielleicht habt ihr es ja noch nicht gehört. mail@wildegeschichten.de.
So, die lese
fühlt
ich
euch,
dir jetzt
vor. Wenn ihr da was hinschickt, fühlt euch geknutscht. Oh, ich muss es nochmal loswerden.
Ja, mach, du kannst das gerne noch zehnmal machen. Aber jetzt musst du erstmal zuhören.
Okay, ja.
Es geht los, es ist von anonym, von einer anonymen Frau. Mhm. Mit Anfang 20 trennte ich mich nach 4 Jahren von meinem damaligen Partner und zog aus der gemeinsamen Wohnung in ein kleines Apartment. Ich kannte dort sonst kaum Leute. Ein interessantes Phänomen war allerdings, dass ich am Hauptbahnhof dieser Stadt ständig Typen kennenlernte.
Wird mir nie passieren.
Wahrscheinlich könnte ich zu jedem eine Geschichte erzählen, aber heute beschränken wir uns mal auf die wohl intensivste. Wir waren uns am Busbahnhof aufgefallen. Optisch stachen wir beide mit einem ähnlichen Stil heraus und kamen recht bald auch ins Gespräch. Er arbeitete in der gleichen Ecke und in den kommenden Monaten ergab es sich, dass er mich nach Feierabend manchmal mit in die Stadt zurücknahm, wenn er mit dem Auto zur Arbeit fuhr. Ich erfuhr in der Zeit, dass er seit Jahren in einer offenen Beziehung lebte, nach dem Prinzip Don't ask, don't tell. Ich dachte mir damals, okay, mein Ding wäre das jetzt nicht, aber wenn es für euch passt, dann ist ja gut. Hier könnten wir auch wieder unser T-Shirt zitieren.
Floats your boat.
Er machte ganz transparent, dass er Interesse an einer sexuellen Beziehung zu mir hatte. Eigentlich bin und war ich noch nie der Typ für so lockere Geschichten. Allerdings fand ich ihn durchaus attraktiv und hatte gerade auch niemanden für eine potenzielle neue Beziehung in Aussicht. Noch dazu hatte in meiner vorherigen Beziehung die zum Schluss fehlende sexuelle Komponente dafür gesorgt, dass die Beziehung auseinanderging, sodass sich bei mir zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahr sexuelle Frustration angestaut hatte. Also dachte ich mir, solange ich keine neue Partnerschaft habe, why not? So folgte eine wirklich schöne, für mich teilweise echt heilsame und sexuell überaus erfüllende Zeit.
Na, schön.
Ein bisschen seltsam fand ich es persönlich schon, wie er und seine Partnerin ihre Beziehung lebten, denn sie durfte absolut nichts von mir wissen.
Oh.
Unsere Treffen waren immer so arrangiert, dass er vor oder nach der Arbeit oder nach dem Training bei mir vorbeikam, sodass nicht auffiel, dass er gezielt wegging. Dass man in einer offenen Beziehung jetzt nicht alle Details erzählt, das kann ich schon nachvollziehen. Aber dass Menschen es wirklich gut finden, wenn sie nicht mal von der Existenz einer weiteren Sexualpartnerin wissen, ist für mein persönliches Empfinden total seltsam. Aber wie gesagt, war ja deren Entscheidung, wenn es ihnen damit gut ging, okay. Als er mich einmal mit zu ihnen nach Hause nahm, als sie verreist war, fand ich diese Erfahrung doch äußerst seltsam. Ich respektierte die Absprache, aber ich fühlte mich dabei absolut unwohl, dass ich hier in ihrer Wohnung war, ohne dass sie wusste, dass es mich gab. Das war auch das einzige Mal. Danach wollte ich das nicht mehr. Es war mir einfach zu invasiv und falsch. Es kam mir falsch vor.
Ja, das...
Ja. Problematisch wurde es dann, als ich anfing, intensivere Gefühle für ihn zu entwickeln. Ich hätte mir eine richtige Paarbeziehung mit ihm gewünscht, von der ich aber natürlich wusste, dass sie nicht möglich war. Heute würde ich die Sache ganz anders angehen, aber damals war für mich nur eine monogame Zweierbeziehung vorstellbar. Er selbst sagte mir, dass er für mich ebenfalls Gefühle über die rein sexuelle Beziehung hinaus entwickelt hätte, es für ihn aber nicht in Frage käme, sich von seiner Freundin zu trennen. Letztendlich war es dann mein Körper, der unsere Affäre beendete. An einem gemeinsamen Wochenende, seine Freundin war verreist, ging es mir so schlecht, dass ich mich übergeben musste und die nächsten 2 Wochen kaum Nahrung zu mir nehmen konnte. Die Ursache war meinem Arzt ein Rätsel. Heute weiß ich, es war einfach echt schlimmer Liebeskummer.
Ach krass.
Ich beendete die Affäre. Echt schade um den schönen Sex. Aber an der Stelle besser für meine Gesundheit.
Das wäre auch ein schönes T-Shirt-Motiv. Schade um den schönen Sex.
Wir blieben durchaus noch in Kontakt und es gab danach noch einige Szenen, die würdig wären, erzählt zu werden, aber das würde zu viel, zumindest 2, möchte ich allerdings noch erwähnen. Einige Monate, nachdem es mit uns geendet hatte, traf ich auf der Straße zufällig auf ihn und seine Freundin an seiner Seite, die ich von den Fotos aus ihrer Wohnung wiedererkannte. Es war nur eine sehr kurze und flüchtige Begrüßung, aber durch diese Begegnung sah ich ihr ganz klar an, dass sie keinen blassen Schimmer hatte, wer ich war. Das so direkt zu erleben, hat sich für mich noch mal gruseliger angefühlt. Und nun noch wahrscheinlich der Höhepunkt dieser Geschichte. Die beiden sind immer noch zusammen, inzwischen verheiratet und haben einige Jahre nach unserer Affäre ein Kind bekommen. Ihre Tochter trägt meinen Namen.
What?
Ich brauchte eine Weile, um mir das ganze Ausmaß vor Augen zu führen. Er hat seine Tochter nach der Frau benannt, die er bis heute nicht vergessen hat. Klammer auf, sporadisch hatten wir immer mal wieder Kontakt. Oh und Gott. Er hat mir das letztes Jahr tatsächlich noch einmal gesagt. Oh Gott, was ich auf so vielen Ebenen traurig und creepy zugleich finde. Zum Schluss noch die Anmerkung, falls der Gedanke aufkommen sollte. Was die Absprache zwischen ihm und seiner Frau anging, kann ich mich dann natürlich nur auf sein Wort verlassen. Selbstverständlich wäre es möglich, dass er sich das alles nur ausgedacht hat. Ach, und sie dächte, sie führten eine ganz normale monogame Beziehung und er sie ganz klassisch betrogen hätte. Daran merke ich, wie gutgläubig ich bin, denn die Möglichkeit, dass er da nicht die Wahrheit gesagt haben könnte, kam mir tatsächlich erst vor ein paar Monaten in den Sinn. Was die Wahrheit ist, weiß ich natürlich nicht, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es im Grunde nicht mehr so viel Unterschied. Für mich ist klar, dass ich so eine Beziehung, selbst wenn im Grunde alle Beteiligten mit der Situation einverstanden wären, nie wieder eingehen wollen würde. Liebe Grüße, anonym.
Um Gottes Willen. Mhm.
Oh Gott. Bist du platt?
Ich bin, wow. Ich werde mich nach dieser Folge, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde auf die Couch legen und ein bisschen regenerieren. Oh Gott, ist da viel drin. Also das mit der Tochter. Mhm. Nina, ja. Bitte sag mir, dass nicht nur ich das unfassbar creepy finde.
Unfassbar creepy, ja.
Also gut, jetzt müssen wir mal ehrlicherweise sagen, wir wissen nicht, ob es wirklich sein Vorschlag war mit dem Namen. Aber wenn er es auch noch selber vorgeschlagen hat, Entschuldigung, ich finde es völlig daneben. Mhm. Also wirklich völlig daneben.
Also ja, es zeigt halt auch, also du kannst ja diese Partnerin, deine Hauptpartnerin, gar nicht mitgedacht haben, wenn du eine solche Entscheidung triffst.
Nee.
Also weil stell dir mal vor, es kommt dann doch irgendwann raus und dieses Kind heißt für immer so. Also ein Kind ist auch keine Vase, kannst du dann nicht entsorgen. Nicht. Das, ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut.
Schlimm. Aber... Und also es hatte ja noch einen Aha-Effekt, diese Geschichte. Und das war der richtige Schluss, also der Schlussschluss, dass sie ja nicht mal weiß, ob es diese Verabredung eigentlich gab. Oder ob sie einfach die ganze Zeit nur eine Affäre war und sie einfach keine Ahnung davon hatte. Mhm. Mhm. Also spooky von vorn bis hinten.
Ja, mich hat es auch ein bisschen geplättet. Also es ist wieder eine von den Geschichten, wo ich so froh bin, dass ich mein Leben leben darf.
Ja.
Und
absolut.
Nicht, also, oh Gott. Stell dir mal vor, wenn ich das jetzt rausfinden würde. Ich meine, man kommt da drüber, ne? Aber schrecklich.
Nee. Ja. Wir müssen noch was Schönes hinterher schieben, finde ich.
Was machen wir jetzt noch? Wie holen wir uns jetzt wieder hoch aus diesem Moloch?
Wir müssen noch was Schönes hinterher schieben.
Ich möchte mich noch für die Geschichte bedanken.
Ja, unbedingt. Bei der Einsenderin. Und ihr wisst selbstverständlich auch, mail@wildegeschichten.de. Hm? Das ist die Adresse, an die ihr solche... aber auch andere Dinge schicken könnt.
Ja.
Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe zum Schluss noch eine 10 von 10, die aber natürlich auch, ich bin mal gespannt, was die bei dir macht. Jemand hat uns nämlich über Instagram eine 10 von 10 geschickt und die möchte ich dir hiermit vortragen. Achtung, sie ist eine 10 von 10, aber hält Paartherapie für Schwachsinn.
Null.
Oh, wow, wir sind heute hart, habe ich den Eindruck.
Also ja, vielleicht sind wir heute hart, das kann sein, aber ich bin, was die Verurteilung von Therapieangeboten angeht, immer hart, weil ich finde das so old-fashioned und so verbiestert.
Ja.
Ich will da nichts mit zu, also das, einfach nein, ist nicht, das floatet mein Boot so gar nicht.
Gut.
Ich habe auch gar keine Lust, diese Arbeit zu investieren und der Person zu erklären, was doch daran gut sein könnte.
Ja.
Und Beispiele aufzuzählen, wo es Leuten schon gut getan hat. Wenn das seine Meinung ist, dann geh die woanders umherpersauen. Also ich bin einfach riesiger Therapie-Fan.
Ja.
So. Und wir müssten alle weniger machen, wenn zum Beispiel unsere Eltern gegangen wären. Mhm.
Ja, vielleicht, das stimmt. Da ist vielleicht was dran. Eine Sache, eine kleine Anmerkung habe ich darauf.
Sehr
weil
gern.
Ich nämlich kürzlich tatsächlich mit einem Bekannten von mir über das Thema Paartherapie gesprochen habe. Und er dann meinte, und das würde mich mal interessieren, ob das so stimmt, dass ich theoretisch jeder Paartherapeut nennen kann?
Ich glaube ja, Paartherapeut an sich ist kein geschützter Beruf.
Das finde ich so ein bisschen zweifelhaft.
Aber das ist ja ein großes Problem in dieser ganzen Psychowelt. Ja. Das treibt mich seit Jahren um und es sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Das kann ich dir gerne offline mal erzählen. Ich habe schon mal einen Pitch sogar geschrieben für ein Doku-Format, was sich damit beschäftigt, mit diesen scharlatanigen Angeboten und den seriösen, weil es ist mitunter super schwierig, die auseinanderzuhalten. Ja. So, also das geht bei Lebensberater los, den wir in Folge 4 schon mal hatten.
Ja. Oder was? Ach ja, stimmt, der war ja auch.
Der war ja auch lebens. Es ist gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. Und das finde ich doof, weil es spielt mit dem mit der Not der Leute, die sich an so jemanden wenden. Ja. Also, weil wenn du eine akute Krise hast, dann setzt du dich nicht hin und liest erstmal Sekundärliteratur und guckst, wo kommen diese Geistesschulen denn eigentlich her? Ja. Das machst du nicht.
Nee. So. Aber da finde ich halt, also ich würde dann schon jemanden suchen, der eine psychologische Ausbildung hat, glaube ich. Also
auf jeden Fall,
einfach irgendjemanden, der schon mal, also einfach irgendjemand, der glaubt, er weiß, was Paare brauchen und was nicht. Finde ich schwierig.
Ist auch schwierig. Ja. Das ist ein schwieriger Markt. Ja. Aber meistens geht es ja dann eh so, dass man Freunde fragt und dann kriegt man jemanden empfohlen und diese Praxis ist dann voll und empfiehlt aber ihre Buddies. Und so kann man dann schon an gute Leute kommen. Aber ich finde das verbiestert, verbohrt und total konservativ.
Gut.
Kein Bock drauf. Null.
Gut. Dann,
kein so
also,
fröhliches Ende.
Du bleibst bei der Null. Ich denke noch drüber nach.
Komm, sag mal eine Zahl.
Also wenn es jemand wirklich so deutlich sagt, das ist Schwachsinn, dann finde ich auch, dann würde es bei mir schon tief abrutschen. Auf eine 2, sage ich mal. Da müsste ich mal mit ihm reden, glaube ich. Weil ich finde, dass Therapie prinzipiell eine sinnvolle Sache ist. Das sollte schon das
State
sollte
of the Art sein. Ja.
So, haben wir das doch. Das kam, diese 10 von 10 kam übrigens über Instagram, haben wir schon gesagt, haben wir schon angekündigt. Mailadresse habe ich oft genug gesagt. Was muss ich noch sagen? Ihr sollt uns bitte bewerten. Ihr sollt uns, wenn es irgendwie geht, guckt mal bei Spotify rein, gebt uns 5 Sternchen, freuen wir uns sehr. Ihr könnt
macht uns in Autoradios an, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid.
Unbedingt. Und sagt immer zufällig, ach ne, das läuft hier ganz zufällig, aber hört doch auch mal rein. Wollen wir knutschen? Und empfehle den Podcast weiter, schreibt uns schöne Mails. Wenn ihr Bock habt, bestellt die T-Shirts bei medienvogel.de und wir hören uns am nächsten Dating-Donnerstag wieder.
So ist es.
Ich freue mich
dahin.
Drauf.
Bis gute dann. Zeit.
Tschüss.